Das ist der Kinderleib und Seele Podcast, dein Podcast über Kindergesundheit und Kindermedizin mit Dr. Nicola Klün. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Kinderleib und Seele Podcast. Ich freue mich heute besonders über meinen Interviewgast und über das Thema, über das ich heute mit meinem Interviewgast sprechen darf. Und zwar konnte ich so natürlich, also Susanne, für mich gewinnen. Susanne hat mein allerliebstes Instagram-Profil. Und zwar klärt sie mit sehr viel Leidenschaft und mit sehr viel Recherchearbeit über ein schadstoffarmes, schadstofffreies Leben mit Kindern auf, aber auch über ein Leben als Erwachsene, was man schadstofffreier gestalten kann. Sie fuchst sich dabei so dermaßen in die Themen rein, dass ich richtig dankbar dafür bin, weil wieder Alltag als Mama so oft ist, hat man selber nicht die Muße, 50 Sonnencremes zu vergleichen, alle Windelmarken zu vergleichen. Und sie hat mir einfach schon so oft geholfen, gute Produktentscheidungen zu treffen. Ja, und heute spricht sie mit mir über ein schadstoffarmes Leben mit Kindern. Wir sprechen also über Körperpflege, über Babypflege, aber auch über Haushalt, also Putzen, Waschen. Wir sprechen über ihr Steckenpferd Sonnenschutz und auch über die Ernährung von Kindern. Ich könnte mit Susanne wahrscheinlich 10 Interviews führen, und weil sie einfach so viel weiß zu den einzelnen Themen, wir haben in dem heutigen Interview versucht, ein bisschen einen groben Denkanstoß in die verschiedenen Richtungen zu geben. Wenn ihr genauer Bescheid wissen wollt, dann schaut einfach mal bei ihrem Instagram-Profil vorbei. So natürlich, da kann man wirklich Tage verbringen. Und natürlich ist es nicht damit getan, ein Podcast-Interview zu dem Thema zu hören, aber mir war es eben wichtig, euch Denkanstöße zu geben, euch ein paar Leitfäden oder Fallstricke an die Hand zu geben und so eine grobe Orientierung zu geben in unserer Produktvielfalt und euch ein bisschen zu helfen, gute Produktentscheidungen für eure Kinder zu treffen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem Interview. Am besten bewaffnest du dich mit einer Kaffeetasse und einem Zettel und einem Stift und schreibst alles mit, was Susanne so von sich gibt. Also ich würde das nämlich am liebsten. Viel Spaß, los geht's.
Ja, hallo liebe Susanne. Ich freue mich wahnsinnig, dass du Zeit für mich gefunden hast, heute hier im Podcast-Interview dabei zu sein. Wir haben gerade schon ein bisschen gequatscht und ich habe dir gesagt, ich habe Stunden auf deinem Instagram-Profil verbracht. Ich kann so viel lernen von dir. Und jetzt versuche ich mal, die wichtigsten Fragen irgendwie zusammenzufassen und so zu hoffen, dass unsere Hörer und Hörerinnen so ein bisschen davon zu profitieren können und dass es nicht ins Endlose geht. Aber du hast einfach wirklich zu so vielen Themen so viel Input. Total toll. Erstmal jetzt aber für die, die dich noch nicht kennen. Vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen und sagen, wer du bist und was du überhaupt da bei Instagram so machst.
Okay, hallo Nicola erstmal. Freut mich sehr, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Und zu meiner Person, ich bin die Susanne. Ich bin 37 Jahre alt geworden im Sommer. Ich habe 3 kleine Söhne, die sind 1, 3 und 5. Und ja, wir wohnen im Westen von München. Und es ist so, dass ich zu dieser ganzen Instagram-Sache kam, indem meine Freundin, die Moni Meyer-Ivankan, 2018 auf Naturkosmetik umstellen wollte und mich gefragt hat, was sie für Produkte verwenden könnte. Und wir sind zusammen einkaufen gegangen und dann hatte sie mich verlinkt und so hat das Ganze seinen Lauf genommen. Also das ging dann eigentlich so Knall auf Fall und war anfänglich auch eher unfreiwillig, aber nichtsdestotrotz bin ich ihr natürlich dankbar, weil ich so einfach auch den Austausch habe und sie hat mich schon immer versucht zu ermutigen und meinte, du liest so viel, du hast so viel Wissen, fass es doch für andere zusammen, die einfach nicht die Muße und die Zeit haben. Und daraus hat sich das Ganze entwickelt. Zu meinem Hintergrund, ich bin eigentlich im Vertrieb und auch so ein bisschen eine schwarze Schaf in meiner Familie, weil die sind alle Naturwissenschaftler oder Pädagogen oder Psychologen. Und mein Bruder ist Doktor der Physik und mein Vater ist Mikro- und Strahlenbiologe, auch Doktor. Und die haben mich quasi meine ganze Kindheit, ob ich wollte oder nicht, mit diesen Themen beeinflusst. Und somit ist da einiges hängen geblieben. Und zum 16. Geburtstag habe ich mir dann ein Ökotest-Abo gewünscht. Und ja, so kam das eigentlich, dass ich halt einfach mich jede Woche zu irgendeinem anderen Thema belese und das mache ich auch nur über zertifizierte Quellen. Also ich lese mir immer beide Seiten durch, wenn es jetzt um Themen wie zum Beispiel Impfen geht, aber nichtsdestotrotz verlasse ich mich da immer auf offizielle Quellen, aber versuche schon so kleine Meta-Analysen für mich zu machen, um eben alle Seiten zu betrachten. Und ja, so kam das eigentlich alles. Und ich denke, ich bekomme wirklich super gutes Feedback von Eltern, dass sie sagen, ja, du gibst mir Denkanstöße und auf dieses Thema wäre ich noch gar nicht gekommen. Und so ist meine Mission jetzt eigentlich, wenn es nur einem hilft, dann hat sich diese ganze Mühe und der Aufwand schon gelohnt, weil das natürlich sehr zeitintensiv ist, das immer alles zusammenzufassen. Aber nichtsdestotrotz, es ist so mein Art Sozialprojekt und hält mich auch immer am Laufen und Denken in meinem Alltag mit meinen drei Kindern. Das ist auch eine willkommene Abwechslung. Und ich liebe auch den Austausch. Ja, genau, so kurz zusammengefasst.
Ja, also du hast mich auch schon auf total viele Themen sensibilisiert, für die ich sonst gar nicht so sensibel gewesen wäre, weil wie das halt so oft ist im Alltag als Mama, Papa, man ist einfach so beschäftigt mit dem Kind und mit Job und irgendwie alles unterzubringen. Und da geht dann oft so ein schadstofffreies oder schadstoffarmes Leben, bewusstes Leben, bewusster Umgang mit den Dingen geht manchmal so ein bisschen unter. Und ich bin irgendwann auf dein Profil gestoßen und finde es einfach super, weil du das so häppchenweise servierst und ich kann da einfach reingucken. Ich muss da nicht einen 10-seitigen Artikel lesen oder eben selber recherchieren alles, weil das manchmal einfach auch zeitlich gar nicht geht. Und du gibst super tolle Übersichten und genau deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil ich mir ganz sicher bin, dass es vielen Eltern ähnlich geht, dass sie eigentlich ein schadstoffärmeres Leben führen wollen würden oder ein bewussteres Leben führen wollen würden. Aber manchmal, ja, ist es so ein Buch mit 7 Siegeln. Man weiß irgendwie gar nicht, wo soll man überhaupt anfangen. Und ja, deswegen wollte ich jetzt mit dir so ein paar grobe Themen besprechen, die ich einfach wichtig finde, die du auch auf deinem Profil immer wieder erwähnst. Und ich dachte, wir fangen mal an mit der Körperpflege von Babys und Kindern. Das ist ja ein Thema, was uns Eltern alle beschäftigt. Es ist ja auch ein Thema, über das ich mit dir sicher alleine schon eine Stunde reden könnte. Aber ich dachte, wir fangen da einfach mal an und wir fangen mal an bei der Babypflege. Da fängt es ja schon an. Man ist irgendwie frisch gebackene Mama und beschäftigt sich die ganze Schwangerschaft mit der Schwangerschaft. Und dann geht man das erste Mal dann in so einen Drogeriemarkt und steht vor Regalen und hat Auswahlmöglichkeiten ohne Ende. Und das fängt schon an bei den Windeln. Also da weiß man dann irgendwie gar nicht, was soll ich denn jetzt nehmen? Manche sind teurer, manche sind billiger und worauf soll ich denn achten? Und ja, da ist so vielleicht so ein groben Unterschied, den ich mit dir schon mal besprechen wollen würde. Manche Windeln enthalten Paraffine und Erdöl und manche nicht. Und da wollte ich jetzt mal mit dir anfangen. Warum enthalten Windeln überhaupt Paraffine und Erdöl? Und was ist denn das Problem daran? Oder warum sollte man das vielleicht vermeiden?
Genau, also wie du schon zusammengefasst hast, man ist ja da überfordert mit der Flut der Informationen, die da auf einen einprasseln und man weiß überhaupt nicht, wo fange ich an und wo hört es auf. Und Das ist auch allgemein noch vielleicht kurz, mir ist es immer ganz wichtig, nie mit dem Zeigefinger oder nie, ich will immer nur Denkanstöße geben. Ich möchte nie sagen, du musst oder du machst irgendwas falsch oder so, sondern es soll tatsächlich jeder die Entscheidung für sich finden. Ich möchte halt nur die Grundlage dafür bilden, einfach, dass jeder sich dann seinen Weg suchen kann. Und deswegen versuche ich halt sowohl die Vor- als auch die Nachteile zusammenzufassen. Mhm. Und bei Windeln, das ist so ein Dogma für sich, da gibt's halt zum einen natürlich die Stoffwindeln zum Wickeln. Mittlerweile sind die Systeme ja auch wirklich sehr fortschrittlich und auch gar nicht mehr so aufwendig. Viele machen auch einen Mix zwischen Stoffwindeln und Einwegwindeln. Es ist natürlich eine riesen Umweltverschmutzung, Einwegwindeln zu nutzen, weil ich glaube, ein Kind, bis es trocken ist, braucht im Schnitt um die 3000 Windeln und die Windeln zu verrotten, das dauert Jahrhunderte. Also Das ist wirklich umwelttechnisch gesehen leider nicht die beste Option. Für mich kam es tatsächlich nie in Frage, mit Stoff zu wickeln, weil mein erster Sohn hatte ganz schlimm Neurodermitis aufgrund von verschiedenen Allergien und da war das einfach nicht möglich, weil er auch viele Stoffe nicht vertragen hat und auf der Haut dürfte das nicht lange nass sein, das musste immer gleich aufgesaugt sein und deswegen hat sich das bei mir auch so eingebürgert. Aber ja, also es gibt verschiedene Windeln. Es gibt bisher noch keine einzige Einwegwindel, wo es einen Superabsorber gibt, der nicht auf Erdölbasis besteht. Also die Superabsorber da sind viele am Forschen, aber es hat sich einfach noch keiner gefunden, der die Option bietet, dass es schnell trocken ist, dass es gut saugt, dass nichts ausläuft und dass es aber eben auch nicht auf Erdölbasis ist. Es gibt aber tatsächlich ein paar Windeln auf dem Markt heute, die wirklich sehr, sehr gesundheitsfreundlich sind. Die haben Bio-Baumwollanteile, die haben sind aus nachwachsenden Rohstoffen. Es gibt auch viele Plastikwindeln, die nicht verkehrt sind. Und für mich war gerade in den ersten 3 Monaten einfach ein Kriterium, dass sie hinten das Bündchen haben. Das finde ich sehr wichtig, weil jeder kennt das, diese Babykacke kommt gerne hinten wieder raus. Und das Bündchen, das fand ich immer sehr, sehr gut. Es gibt Windeln, die eben, wie du schon gesagt hast, mit Paraffin beschichtet sind. Das hat den Hintergrund, jeder kennt diese klassischen Cremes, die zur Babypflege empfohlen werden, die schon unsere Mütter benutzt haben, die auf Paraffin- und Erdölbasis basieren, weil zum Beispiel Vaseline, das ja auch ein reines Erdölprodukt ist, wirklich für die Haut gut ist, weil es benetzt die Haut und dadurch kann keine Feuchtigkeit durchdringen, dadurch weicht sie nicht auf und deswegen hat es einen pflegenden Effekt. Brauche ich das oder nicht, ist eine Frage, die muss man sich selber stellen. Ich persönlich finde es bei einem Baby überflüssig. Ich benutze nur Cremes ohne Paraffin und nicht auf Erdölbasis, weil es gibt auch viele, die dann eben Verunreinigungen mit Mineralöl enthalten. Und das ist quasi der gleiche Stoff, den man auch in Benzin findet. Und das hat für mich irgendwie nichts mit einer Babyhaut zu tun. Deswegen habe ich immer darauf verzichtet, Windeln mit dieser Lotion zu nehmen, die eben dazu dienen soll, dass das Kind nicht wund wird oder nicht so schnell die Haut aufweicht. Aber genau die Windeln, die klassisch dafür sind, diese Stoffe zu enthalten, sind für mich tatsächlich auch im Test die gewesen, die ich am wenigsten benutzt hätte, weil ich finde, dass sie ihr Versprechen nicht gehalten haben. Aber es gibt eben so viele gute Alternativen, dass ich da doch auch, also mit den meisten Drogerie-Eigenmarkenprodukten oder auch vielen hochwertigeren Produkten, die man im Internet bestellen kann, ist man wirklich gut beraten.
Okay, und jetzt habe ich auf deinem Profil gesehen, also man produziert ja natürlich, wenn man so ein kleines Kind zu Hause hat, einen Wahnsinnsmüll an diesen Windeln und es nimmt oft irgendwie so ein Drittel vom Restmüll ein. Man kann die ja auch nochmal separat entsorgen, das war mir gar nicht klar.
Genau, es gibt zum Beispiel bei uns bei der Stadt so gelbe Säcke, die sind extra Windelsäcke und da kann man die sammeln und dann kann man die am Wertstoffhof abgeben und das kostet auch nichts.
Und dann tun die sich ein bisschen leichter, diese Windeln zu entsorgen.
Genau, und die werden dann auch entsprechend weiter verwertet, beziehungsweise verwerten kann man sie nicht, aber entsprechend entsorgt und somit Sorten rein und das ist dann auch natürlich nochmal besser für die Umwelt.
Wenn es jetzt weitergeht Richtung Babypflege, also was ich schon immer gemacht habe, ist den Eltern zu raten, die Babyhaut nicht zu überpflegen. Also eine gesunde Babyhaut, die keine Probleme hat, braucht erstmal ganz, ganz wenig an Pflege. Also da reicht wirklich Wasser und Öl. Aber es gibt natürlich auch Babyhaut, die Pflege bedarf. Also du hast ja jetzt auch gerade erwähnt, dein Sohn hat Neurodermitis zum Beispiel oder Situationen, in denen ich pflegen möchte. Also zum Beispiel das Kind hat einen wunden Po oder ähnliches. Wenn ich jetzt da vor den Produkten stehe im Drogeriemarkt, gibt es so ein paar Dinge, die du uns an die Hand geben könntest? Worauf sollte ich denn achten, wenn es um diese Babyprodukte geht? Also so zum Beispiel Stichpunkt Mikroplastik oder Aluminium. Was wäre da wichtig, dass ich schon mal sage, okay, das scheidet für uns aus?
Also genau dieses gleiche Thema habe ich mit dem Alnatura-Magazin besprochen. Und das ist auch eine Sache, wo ich wirklich verstärkt darauf aufmerksam mache und auch weiterhin möchte. Denn wie du sagst, eine gesunde Babyhaut reicht nur Wasser und vielleicht ein bisschen Öl. Auch mit den Babypflegetüchern. In den ersten Monaten reichen nasse Waschlappen oder nasse Tücher, die man benutzt. Da braucht man gar keine Feuchttücher, weil die sind so leicht zu reinigen, die Babypopos, dass das vollkommen ausreichend ist. Wichtig ist einfach, für mich persönlich, und das ist auch was ich denke, dass sich durchsetzen wird, in der Naturkosmetik dürfen ganz viele Stoffe schon mal nicht enthalten sein, die in herkömmlicher Kosmetik enthalten sind, die auch gleichzeitig die sind, die es zu meiden gilt. Das heißt nicht per se, dass jede konventionelle Kosmetik für Babys schlecht ist. Ganz im Gegenteil, es gibt auch viele sehr gute Produkte. Aber es ist doch die Gefahr, dass eben in konventionellen Babyprodukten wieder diese Mineralölbestandteile zu finden sind. Und da gibt es ganz klassische Cremes, die eben auch schon auf unserem Po geschmiert wurden, wo wirklich Stoffe drin sind, die es zu vermeiden gilt. Und das ist eben wieder diese Mineralöl-Thematik. Und das ist auch, finde ich, eine Sache, die mit am schlimmsten ist, weil die setzen sich, diese Mineralölbestandteile setzen sich in den Lymphknoten und in den Organen ab. Es gibt auch welche, die MOHA, die sind noch schlimmer. Das kann man aber in der aktuellen Labortechnik noch nicht so 100% unterscheiden oder nicht so ganz rein unterscheiden. Die sind wirklich in schon den geringsten Mengen krebsauslösend. Und eine Babyhaut braucht einfach nicht viel Pflege. Ich finde, und das rate ich auch immer meinen ganzen Freundinnen, es reicht eine gute Wundschutzcreme. Wir persönlich nutzen dazu Naturkosmetik. Es reicht, man braucht keinen Badezusatz. Man braucht im Endeffekt auch theoretisch keine Feuchttücher. Natürlich, wenn man unterwegs ist, ist es auf jeden Fall die bessere Wahl. Aber brauchen tut man es tatsächlich nicht und auch kein Shampoo und auch kein Badezusatz. Man kann die einfach mit Wasser reinigen. Die sind ja noch nicht verschmutzt, weil sie im Sandkasten spielen.
Ja, ja. Und das wäre jetzt auch ein Unterschied zu älteren Kindern, wo ich dann ja vielleicht schon ein Shampoo brauche, aber bei einem Baby
genau.
Auch. Ja. Mhm.
Und mein erster Sohn hatte Unmengen an Haare. Da haben wir dann schon ab und zu mal ein ganz mildes Shampoo benutzt, weil die einfach fettig waren, gerade wo er zu essen angefangen hat und sich dann auch die Soße in die Haare geschmiert hat. Das ist ja jetzt per se auch nicht schlecht. Es gibt auch viele gute Shampoos von Naturkosmetikherstellern, aber da würde ich eben tatsächlich darauf achten, dass, ich kann das jetzt hier nicht alles aufführen, aber ja. Stoffe wie zum Beispiel Paraffinum Liquidum oder Parabene oder eben andere Mineralölbestandteile, die speziell gekennzeichnet sind, das kann man auch bei mir am Blog lesen, nicht enthalten sind. Und was ich jedem nur raten kann, der einfach auch ganz neu mit der Materie sich beschäftigt, Codecheck ist jetzt nicht immer 1000% richtig, aber ich denke, es ist auf jeden Fall ein guter Wegweiser. Und wenn man sich da so ein bisschen reinfinden will, dann würde ich raten, einfach in den nächsten Drogeriemarkt zu gehen, mit der Codecheck-App bewaffnet und die Produkte einfach mal zu scannen. Und das ist ein ganz guter Wegweiser. Also da sieht man dann auf jeden Fall schon mal, in welche Richtung geht es und kann ich damit leben oder nicht.
Ja, also das verweise ich jetzt auch auf jeden Fall in den Shownotes, weil damit habe ich mich auch bewaffnet und das hat mir auch geholfen, weil man fängt halt irgendwann an und witzigerweise oder ironischerweise, bei mir war es so, dass ich angefangen habe, da vermehrt drauf zu achten, als ich Mutter wurde. Man achtet einfach auf seine Kinder meistens mehr als auf sich selber und da haben sich dann Welten eröffnet und ich fand, das war tatsächlich ein guter Einstieg, erstmal so zu kapieren, okay, auf welche Bestandteile achte ich denn und wo ist denn was drin oder was ist denn? Also die Bezeichnungen sind ja manchmal ein bisschen unterschiedlich, aber da findet man auch auf deinem Profil ganz viele Hinweise und kann da ganz viel lernen. Wenn ich jetzt sage, okay, dann greife ich zu Naturkosmetik, mache ich dann da schon alles richtig oder gibt es da auch Fallstricke?
Also tatsächlich ist es ja immer wieder in der Kritik, es gibt ja diese ganz berühmte Naturkosmetikmarke mit W, die hat natürlich auch viele ätherische Öle und ätherische Öle können ja auch wieder reizend sein und das, bei ätherischen Ölen ist es halt auch immer ein ganz schmaler Grat. Es ist per se natürlich auf jeden Fall besser als konventionelle Kosmetik, zu viel davon kann aber auch negative Sachen hervorrufen. Es kann das Allergierisiko steigern. Es gibt auch verschiedene ätherische Öle, die sind jetzt nicht in Babykosmetik, aber die können auch krebserregende Wirkung haben, wenn man zu viel davon hat. Also zum Beispiel jetzt nur als Beispiel eine Thuja, die steht in fast jedem deutschen Garten. Ja. Da ist Thujol drin und wenige wissen, dass wenn man jetzt als Kind 5 Nadeln von der Thuja-Hecke abzupft und sich damit eine Thuja-Suppe kocht, weil man gerade in der Spülküche ist und dann den Sud trinkt, dann kann das schon eine sehr schwere Folgen haben. Ja. Also das kann wirklich richtig eine richtige Vergiftung sein. Ja. Und das kann auch sogar zum Tod führen. Und deswegen würde ich als Schwangere jetzt auch nicht unbedingt eine Thuja-Hecke schneiden oder kleine Kinder da spielen lassen. Das sind halt immer, das ist natürlich ein ätherisches Öl, aber es kann eben auch ganz schlecht, kann auch ganz schnell zum Gegenteil umschlagen. Aber man findet es trotzdem auch zum Beispiel in Globulis.
Ja. Ja,
also
Genau, das
ist bei allem,
dass du darauf hinweist. Also auch Naturprodukte können Wirkungen haben und alles, was potenziell eine Wirkung hat, kann auch eine Nebenwirkung haben. Und wenn ich jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht nur zu Naturprodukten greife und sag, aber jetzt will ich schon mal anfangen, irgendwie Produkte mit Aluminium zu vermeiden. Warum sollte man denn Aluminium vermeiden oder was ist denn so das Problem am Aluminium?
Genau. In Babyprodukten ist selten Aluminium zu finden, außer, und da gibt es eine große Ausnahme, Sonnencreme. Sonnencreme ist ja eins der Top 10 Themen bei mir, jedes Jahr von neuem, da könnte ich Bücher drüber schreiben. Ja. Also das würde, glaube ich, einen ganzen Tag einnehmen, um darüber zu sprechen, weil da gibt es sehr, sehr viele Sachen, auf die man achten muss und sollte. Ja. Das fängt aber schon an, welche Sonnencreme brauche ich? Brauche ich Sonnencreme? Wann brauche ich Sonnencreme? Ich empfehle sowieso, Kinder unter einem Jahr komplett aus der Sonne rauszuhalten und keine Sonnencreme anzuwenden.
Ja.
Deswegen ist es für Babys jetzt diese Aluminium-Thematik schon mal in meinen Augen außen vor, weil das Baby sollte wirklich nur eingecremt werden unter einem Jahr, wenn es gar nicht zu vermeiden lässt, dass es der direkten Sonne ausgesetzt wird. Alternativ, es gibt immer eine Möglichkeit, für Schatten zu sorgen. Und ein Baby unter eins hat eine 5-mal dünnere Haut als ein Erwachsener und die verbrennt natürlich viel schneller und DNA-Schäden in der Haut unter 10 Jahren führen eben oder erhöhen potenziell sehr, sehr stark das Krebsrisiko später. Und das ist ein Sonnenbrand, kann das Krebsrisiko schon eminent erhöhen, auch eine Hautrötung und es lässt sich einfach nicht rückgängig machen. Man kann diese Hautschäden nicht rückgängig machen. Die DNA verändert sich und jeder weiß, was mit Strahlung an sich auf sich hat und auch mit ionisierender Strahlung. Deswegen sollte man da wirklich vorsichtig sein. Wenn man jetzt Kinder über 1 hat oder auch zum Beispiel allergiegefährdete Kinder, dann rate ich definitiv zu Naturkosmetik zu greifen. Mhm. Es gibt eine Ausnahme, die ich durch lange Recherchen rausgefunden habe, die ich auch von konventioneller Sonnencreme empfehlen kann, weil die keine Stoffe enthält, die hormonell wirksam sind. Das ist nämlich immer die Gefahr bei der Alternative. Das muss ich vielleicht auch ganz kurz anschneiden. Es gibt eben mineralische Filter und es gibt chemische Filter. Und die mineralischen Filter basieren auf klassischen Mineralien wie Zinkoxid oder Titandioxid. Und es gibt die chemischen Filter, das sind zum Beispiel, oh Gott, ich kann das mal nicht aussprechen, Octicrylen, das sind verschiedene chemische Filter, die eben die Haut, die Sonne resorbieren. Und bei der mineralischen Variante wirkt diese Filter wie kleine Spiegel, die die Sonne reflektieren und die wieder zurückwerfen. Und es gibt auch Sonnencremes, sowohl herkömmliche als auch Naturkosmetikcremes, wo hinter dem Titandioxid ein Nano steht, in Klammern. Und dieses Nano sollte man meiden, weil bis heute ist diese ganze Nanotechnologie noch nicht ausreichend erforscht, um sagen zu können, dass man das nicht über die Haut oder über offene Stellen oder auch über den Mund aufnimmt und sich das irgendwo anreichert. Titandioxid ist zum Beispiel auch in Wandfarben oder in Lebensmitteln Mozzarella zugesetzt, um den weißer zu machen. Das ist aber in Nicht-Nanogröße nicht so schädlich. In Nanogröße ist es eben nicht erforscht und gerade wenn man jetzt zum Beispiel auch ein Spray nimmt, wo Nano drin ist, ich glaube, das ist mittlerweile sogar verboten, ist es natürlich leicht in der Lunge und da weiß man auch nicht, was macht es dann da. Ja. Deswegen ist es jetzt, also egal, ob ich einen chemischen oder einen mineralischen Filter nehme, es hat immer irgendein Aber. Tatsächlich ist es aber natürlich gesünder, den mineralischen zu nehmen, denn solange ich den jetzt nicht esse oder in die offene Haut schmiere, ist es die sicherere Variante, weil die chemischen Filter, die durchdringen natürlich die Hautbarriere und die können hormonell wirksam sein und dadurch natürlich auch zum Beispiel Brust- oder Hodenkrebs auslösen. Und in Sonnencreme wird oft Aluminium zugesetzt, sowohl in beiden, mineralisch und herkömmlicher Sonnencreme, weil Aluminium eben auch in der Sonnencreme ein wichtiger Zusatzstoff ist, um die auch zu stabilisieren. Aber jeder kennt wahrscheinlich mittlerweile diese Aluminium-Deo, Problematik.
Ja.
Es ist langfristig noch nicht raus, wie sich Aluminium auswirkt in unserem Organismus. Also es gibt viele Hinweise, dass Aluminium sich eben auch gerade im Gehirn ablagern kann, weil es die Blut-Hirn-Schranke auch durchdringt. Und eben da es ja viele degenerative Nervenerkrankungen heutzutage gibt, wie Alzheimer und ALS und solche Geschichten, Multiple Sklerose, ist jetzt eben noch nicht ganz raus, ob das nicht vielleicht auch mit solchen Sachen zusammenhängt, dass einfach so Adjuvantien, die irgendwas zugefügt sind, dazu führen, dass sich die ablagern und eben dann das Gehirn beeinflussen. Und deswegen bin ich immer der Meinung, wenn man es meiden kann, meiden. Es wird aber jetzt tatsächlich wahrscheinlich auch nicht so schlimm sein, weil wenn man unsere Generation anschaut, wir wurden ja quasi mit Aluminium zugespammt. Bei uns wurde ja auch der Apfel in Aluminium eingewickelt. Und überall war Alu, das war der Hightech-Stoff. Und wir haben es ja quasi auch überlebt. Ich meine, die Folgen werden sich wahrscheinlich auch erst später zeigen, aber ich würde jetzt mal sagen, es ist jetzt nicht so dramatisch. Aber da eben noch viel Klärungsbedarf ist und wenn man es meiden kann und es gibt tolle Alternativen ohne, würde ich persönlich es meiden.
Ja, und es ist ja auch ein Unterschied. Also du hast es gerade ja schon bei der Babypflege so ein bisschen angesprochen. Also Babys haben eine dünnere Haut und dann Kinder, die Voraussetzung, dass das ja auch nicht so Dolle in die Haut kommt oder die Hautbarriere nicht so überwindet, ist ja auch immer eine intakte Haut und die ist bei Kindern ja auch nicht immer gegeben. Es gibt ganz viele Kinder, die immer wieder, also die müssen ja noch nicht mal zwangsläufig eine Neurodermitis-Diagnose haben, sondern die haben immer mal wieder kleine ekzematöse Stellen. Da muss ich einfach noch was einpendeln. Manche sind da einfach sensibler als andere oder Kinder kratzen sich, haben Mückenstiche, die sie aufkratzen und so weiter. Also ich denke, da sollte man eben auch auf Grund solcher Tatsachen besonders vorsichtig sein.
Vor allem, jeder kennt das, man ist am See oder im Freibad oder am Meer und man isst hier eine kleine Brotzeit und da ein Eis und hier was und ich kenne kein Kind, das nicht irgendwann die Finger im Mund steckt. Nee. Und da ist ja also zwangsläufig auch Sonnencreme dran. Also das sind zwar homöopathische Mengen, die da aufnehmen, aber nichtsdestotrotz, es sind halt viele Quellen, wo wir es einfach nicht verhindern können. Das ist wirklich überall eigentlich im Endeffekt enthalten und auch es einfach in Lebensmitteln oder wenn man jetzt auch eine Edelstahlflasche hat, da kann sich auch kleine Aluminiumpartikel rauslösen und man kommt einfach gar nicht drum herum, aber jede Quelle, die man halt bewusst vermeiden kann, ist ja nicht verkehrt. Dann,
ja.
Also kann man auf jeden Fall die Aufnahme minimieren und das ist ja schon mal die halbe Miete.
Ja. Genau, wir sind ja jetzt geht es ja eher Richtung Winter, aber zum Thema Sonnenschutz, das Thema wird ja auch wieder aktuell, habe ich mich damals auch auf deinem Profil belesen, ich sehe das genauso wie du, also unter 1 kann man einfach die Kinder auch ganz anders schützen und dann kenne ich keine Person auf dieser Welt, die sich so ausführlich mit dem Thema Sonnenschutz bei Kindern beschäftigt hat wie du, also unbedingt vorbeischauen, kann ich wirklich sehr empfehlen und wollte jetzt nochmal kurz, weil ich gerade auch gelernt habe, dass du ja einen Sohn hast, der Neurodermitis hast, was macht man denn mit Sonnenschutz und mit einem Kind, was Neurodermitis hat?
Genau, also das sage ich dir wirklich. Ich glaube, das hat mich ein Jahr gekostet, eine Sonnencreme zu finden, die ich im guten Gewissen draufschmieren konnte. weil natürlich, sobald ein Kind laufen kann, ist es nicht mehr im Schatten zu halten. Das will die Welt entdecken. Und da hat sich dann natürlich die Thematik gestellt, so wie schütze ich ihn? Es ist in erster Linie, sage ich immer, ganz wichtig, der manuelle Schutz ist das Erste, dann Schatten und dann eine Sonnencreme, also in letzter Instanz. Alle freien Körperstellen sollte man dennoch eincremen. Und bei ihm habe ich es eben so gemacht, dass ich hauptsächlich an den Stellen, die halt schlimm betroffen waren, wie der Oberkörper und die Arme, mit UV-Kleidung gearbeitet habe. Ja. Und alle freien Stellen, die dann auch trotz dessen, die kleine atopische Stellen hatten, also oder kleine Neurodermitis-Stellen, habe ich dann trotz dessen eingeschmiert, weil ich diese Creme wirklich guten Gewissens benutzen konnte. Also da ist kein Aluminium drin, da sind keine Nanopartikel drin, da sind keine hormonell wirksamen Stoffe drin. Und ich habe sogar eine konventionelle gefunden, die keine Stoffe hat, die ja jetzt bei Neurodermitis triggern oder irgendwie über die Hautbarriere schlecht sein könnten. Also wir haben jetzt quasi eine Option für den See, die schön weiß macht und eine Option, wenn wir jetzt irgendwie einen Ausflug machen und die Kinder sich ins Auto setzen, dass nicht alles weiß wird. Und damit switchen wir dann immer hin und her, je nach Bedarf. Aber es gibt auf jeden Fall Optionen, die man guten Gewissens benutzen kann.
Das ist toll zu wissen, dass du da so recherchiert hast, weil dieses Thema tatsächlich habe ich auch von dir gelernt. Das ist oft für die Eltern richtig schwierig, wenn die Kinder Neurodermitis haben und tatsächlich einfach einen Sonnenschutz brauchen und die Eltern dann immer wieder die Erfahrung haben, es wird nur noch schlimmer und noch schlimmer, aber sie müssen ja ihrem Kind, man möchte ihm ja auch ein normales Leben ermöglichen und eben auch ein Leben in der Natur. Genau, und bei deinem Sohn mit der Neurodermitis, also möchte ich jetzt einmal anteasern, ich werde eh nächste oder übernächste Woche eine große Neurodermitis-Folge machen mit einer Hautärztin. Aber mich interessiert es auch immer sehr, was die Mütter da für Erfahrungen gemacht haben oder was du so lernen konntest. Und ich habe jetzt da bei dir auf dem Profil gesehen, dass du, ja, dass ihr jeden Abend badet oder duscht, also dass dir das wichtig ist, um eben die Rückstände des Tages abzuwaschen. Und gibt es so ein paar Dinge, von denen du sagst, oh, die hätte ich die mal früher gewusst, die würde ich gerne anderen Eltern, anderen Betroffenen gerne weitergeben oder so falsche Ratschläge, die dir gegeben worden sind, was die Neurodermitis betrifft?
Ja, da gibt es tatsächlich mehrere Punkte, wo ich wirklich sage, hätte ich das früher gewusst, hätte ich auch meinem Sohn viel erspart. Zum einen kann ich jedem nur raten, bitte begebt euch in die Hände eines Kinderallergologen. Kinderärzte sind zwar in der Hinsicht gut aufgeklärt und haben auch viel Wissen, aber diese speziellen Tests, die man braucht oder die einem wirklich weiterhelfen, hat man wirklich in den meisten Fällen einfach beim Kinderallergologen sofort oder auch in der richtigen Reihenfolge. Unsere erste Kinderärztin, die wir hatten, die hat einfach gesagt, na, Blut im Stuhl, das hatte er ab der 4. Lebenswoche, das ist halt einfach so. Damit konnte ich mich nicht zufriedenstellen, weil Blut im Stuhl, bei einem Erwachsenen, da schrillen alle Alarmglocken und das konnte ich bei einem 4 Wochen alten Baby einfach nicht so stehen lassen. Dann wurden die Stühle immer schleimiger und geliger und es war wirklich, also man konnte zunehmend sehen, dass seine Haut immer schlechter wurde. Das hieß dann von der Kinderärztin, es ist ein Neugeborenen-Ekzem, es ist ein extrem ausgeprägtes Neugeborenen-Ekzem. Und nachdem dann nach einem Monat immer noch keine Besserung eingetreten ist, er war zu dem Zeitpunkt 2 Monate alt und die Stühle wirklich grün und schleimig waren, mit Blutauflagerungen und die Haut wirklich gruselig war, habe ich gesagt, nee, ich muss den Kinderarzt wechseln. Dann bin ich zu einer anderen Kinderärztin, die auch bis heute unsere Kinderärztin ist, auch die Kinderärztin meines vollsten Vertrauens. Die hat ihn angeschaut, hat gesagt, okay, er wird jetzt erstmal nicht geimpft, der Darm ist das Immunsystem. Wenn der nicht intakt ist, dann geht es nicht offensichtlich. Der Darm ist der Spiegel der Haut. Die Haut ist gruselig. Hier wird jetzt erstmal auf keinen Fall geimpft, was ja zu dem Zeitpunkt angestanden wäre, 9. Woche. Und hat uns sofort einen Termin, die sind sehr gut vernetzt, es ist ein Ärzte-Ehepaar in München, besorgt bei einer Kinderallergologin. Und da haben wir dann auch ziemlich nah darauf den Termin gehabt. Ich wurde schon von der Kinderärztin auf Ausschlussdiät gesetzt. Die hat gesagt, in den meisten Fällen ist es ja, sind es 4 Trigger, Hühnereiweiß, Kuhmilcheiweiß, Soja und verschiedene Zitrusfrüchte. Und da wurde ich, oder Nüsse, und da wurde ich dann, habe ich dann schon mal angefangen, auf Milch zu verzichten. Was wirklich sehr schwer war. Ich habe auch innerhalb von 8 Monaten 30 Kilo abgenommen. Aufgrund dessen, weil man ahnt ja gar nicht, wenn man sich nicht damit beschäftigt, wo überall Milch drin ist. Also selbst in der Wursttheke musste ich mir die ausdrucken lassen, die Inhaltsstoffe, weil ich glaube, es gibt keine Wurst, wo kein Magermilchpulver drin ist. Das war wirklich, also das hat mich nervlich sehr belastet, obwohl ich da eigentlich sehr nicht wirklich anfällig bin und auch nicht leicht aus der Ruhe zu bringen, aber ich bin Genussmensch und da ich aber nur stillen konnte, weil Neocate, das ist die hochhydrolysierte Ersatznahrung, hat er auf keinen Fall akzeptiert und genommen. Und somit blieb mir da nichts anderes übrig, als halt selbst auf diese Allergene zu verzichten. Genau. Und die Problematik war dann, dass er mit 4 Monaten, als die Beikost angefangen hat, nur noch schlechter wurde die Haut. Und die erste Kinderärztin hat einen Bluttest mit 4 Wochen gemacht und hat gemeint, es wären keine Auffälligkeiten. Und das ist eben, was ich gelernt habe durch die Allergologin. Mit 4 Wochen unter einem halben Jahr kann man sowas gar nicht rausfinden, weil das Kind die Allergene ja auch noch gar nicht selbst aufnimmt. Also unter 6 Monaten lohnt sich kein Bluttest zu machen. Das ist nur Quälerei für das Kind ohne Ergebnis. Und als wir dann eben bei der Kinderallergologin waren haben wir mit 6 Monaten dann den ersten Bluttest gemacht, mit 8 Monaten den ersten Pricktest und da wurde dann das auch ganz schnell klar, was die Trigger sind. Und das ist der nächste Punkt. Ganz viele Ärzte sagen ja immer, es ist halt einfach so, viele Kleinkinder haben das ohne Grund, aber ich habe so viele Leute auch in der Hautklinik kennengelernt und auch so viele Betroffene und eben auch so viel darüber gelesen. Also ich persönlich, ohne dass ich das jetzt medizinisch irgendwie untermauern kann, also nur von meiner subjektiven Wahrnehmung kann sagen, in 90% der Fälle, die ich getroffen habe, gab es immer einen Auslöser oder es wurde irgendwann einer gefunden. Also, und damit meine ich Allergene, sei es Schimmel, Waschmittel, Hausstaub, irgendwelche Klassiker, Kuhmilch, Hühnereiweiß, es war immer irgendwas. Aber die gute Nachricht, bei 90% der Kinder verwächst sich ja bis zum 2. Lebensjahr und bei dem Rest dann ja meistens, oder ich glaube 70% bis zum 2. Lebensjahr und 90% bis zum Grundschulalter, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Das weißt du wahrscheinlich besser. Aber da ist ja eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Kind diese Allergien dann auch einfach verliert und sich das verwächst und man auch eine Toleranz entwickelt. Und meiner zweiten Schwangerschaft habe ich dann auch Folsäure und Vitamin D auf dem niedrigsten Level zu mir genommen, weil das sind auch Trigger für Asthma und Allergien, wenn man eh schon anfällig ist. Und da wir ja wussten, wir sind eine Familie, wo das offensichtlich vorkommen kann, habe ich das dann auch schon minimiert. Und der hat nichts. Der dritte hat es leicht, aber der erste war wirklich hart getroffen. Also bei dem waren es dann letztendlich Kartoffeln, Karotten, Hühnereiweiß, Kuhmilcheiweiß und Chlor.
Gar nicht so wenig.
Nee, also das blieb mir eigentlich selbst zu essen nichts mehr übrig. Ich wurde dann quasi ein Fleisch- und Fischessender Veganer, weil ich konnte mich eigentlich nur von Obst und Gemüse, Salat, Fisch und Fleisch ernähren.
Wahnsinn. Und wann hat sich das dann verwachsen?
Ja, das war dann auch so ein Punkt, wo ich sage, das ist auch was, wo ich den Eltern nur den Tipp geben kann, vertraut da auf euch. Und die Kinderärzte, die Allergologin hat dann mit 2 Jahren zu mir gesagt, so jetzt hilft dann auch nur noch ausprobieren. In Bezug darauf, dass wir halt so langsam mal die Sachen einführen wollten, um zu gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Und da haben wir dann einfach in homöopathischen Dosen angefangen, ihm zuerst mal ein durchgebackenes Ei zu geben in Form von einem Pfannkuchen oder einem Kuchen. Und so haben wir uns dann da langsam herangetastet. Und für viele ist ja diese Diagnose, und das war es auch für mich, extrem niederschmetternd, weil man auch so überfordert ist mit dieser Flut an Informationen und dann noch dazu eben auch das Kind einem so leid tut, weil es ist Kindergeburtstag und es darf quasi nichts essen. Aber und das fand ich sehr beruhigend, als ich dann tatsächlich festgestellt habe, es ist jetzt kein Weltuntergang, weil die Ärztin eben zu mir gesagt hat, jetzt probieren wir es einfach mal aus. Also da habe ich gesehen, es besteht ja Chance und es kann alles besser werden und man darf es auch nicht so ernst nehmen. Weil auch wenn jetzt mal, natürlich, es heißt, man soll es bis zum 2. Lebensjahr strikt meiden, aber auch wenn jetzt mal irgendwo was verbacken drin ist, dann wird er davon auch nicht sterben. Also in dem Fall, bei einer Nussallergie ist es jetzt vielleicht was anderes, aber bei ihm war das jetzt nicht so extrem. Und beim dritten, der dann auch Neurodermitis mit 4 Monaten entwickelt hat, bei dem war ich tatsächlich dann, glaube ich, erst als er 1 Jahr wurde beim Arzt, weil ich mir dachte vorher, ich weiß ja, wie es läuft. Also wir meinen jetzt mal die Klassiker und da wird man dann auch entspannter. Deswegen, man darf sich da auch nicht so viele Sorgen machen, weil es gibt weitaus Schlimmeres in der Welt. Also das habe ich so für mich mitgenommen, weil es ist ja gerade, wenn man das erste Mal Mutter ist, prasseln so viele neue Sachen auf einen ein. Und wenn man dann auch noch ein Kind mit atopischer Dermatitis hat, dann ist es natürlich schon diese Flut an Informationen so viel und man ist einfach verzweifelt, weil auch oftmals eben die Ursache nicht gefunden wird. Aber das muss man tatsächlich dann vielleicht auch einfach lernen, ein bisschen lockerer zu nehmen, weil es wird. Also er kann heute alles essen, aber er meidet selbst die Sachen, die ihm nicht gut tun. Also der würde jetzt niemals ein Rührei essen.
Ja.
Er darf, aber er würde es nicht.
Ich kann das auch nochmal so weitergeben. Also ich will überhaupt gar kein Kinderarzt-Bashing betreiben, aber es ist so, auch Ärzte sind Menschen und jeder Kinderarzt oder vor allem Kinderärzte, die vielleicht auch noch nicht seit 30, 40 Jahren praktizieren, haben Themengebiete, in denen sie sich besser auskennen und Themengebiete, in denen sie sich schlechter auskennen. Das ist total normal und das hat was mit Erfahrung, mit persönlicher Leidenschaft zu tun. Es hat auch was damit zu tun, wo man seine Facharztausbildung gemacht hat und wie man mit den Themen schon in Berührung gekommen ist. Und die Kindermedizin ist riesig und es ist unmöglich, von Anfang an im Berufsleben alles gut zu können und gut zu wissen. Das Problem ist nur, dass nicht alle Ärzte das zugeben können. Ein guter Arzt sagt dann also, wenn er nicht weiterkommt mit einer Neurodermitis, das ist jetzt nicht mein Steckenpferd und wie es jetzt bei euch Gott sei Dank passiert ist, ich schicke es jetzt weiter zu einer Kinderallergologin, die nur das macht. Und es gibt eben auch in der Kindermedizin fachspezifische Ärzte, die nur Haut machen, nur Lunge machen, nur Darm machen, also sich dann nochmal spezieller auskennen. Und wenn man jetzt aber an einen Kinderarzt geraten ist, von dem man das Gefühl hat, der kennt sich da noch nicht so gut aus und der gibt das vielleicht auch selber nicht so zu und probiert da so ein bisschen rum, kann ich einfach immer dazu raten, wie es jetzt bei euch auch passiert ist, sich da nochmal eine Expertenmeinung dazu zu holen, auch wenn es nicht besser wird oder wenn eben nicht viel Diagnostik gemacht wird oder wenn man einfach das Gefühl hat, der Kinderarzt strauchelt da selber ein bisschen. Deswegen muss das kein schlechter Kinderarzt sein, aber es gibt eben Ärzte oder die meisten Ärzte kennen sich einfach nicht in jedem Themengebiet perfekt aus und dann wäre es einfach gut, wenn man weiter überweist, wie es jetzt bei euch passiert ist und dann an der richtigen Adresse landet.
Das muss ich auch sagen. Also ich habe ja auch gar nicht die Erwartung an den Kinderarzt, dass er sich mit sowas auskennt. Also irgendwie, also das sind ja so fachspezifische Themen, das wäre ja der Wahnsinn, wenn man sich da bei allem so gut auskennt. Also das war auch gar nicht meine Erwartungshaltung an den Kinderarzt, aber diese erste Kinderärztin, die uns da auch so beraten hat, da habe ich einfach empfunden, die sagt einfach, Blut im Stuhl ist normal, die Haut scheint auch normal zu sein. Dann hat sie diesen Bluttest gemacht, hat gesagt, ist nichts rausgekommen und das Thema war für sie erledigt. Aber für mich war es einfach nicht erledigt.
Ja, natürlich nicht, ja.
Und deswegen habe ich gesagt, gut, ich muss mir jemand anders suchen und war dann eben so dankbar, dass unsere Kinderärztin da so auf Zack war. Und ich habe eben vollstes Verständnis und auch gar nicht, wie ich schon sagte, diese Erwartung, dass der Kinderarzt jetzt da Spezialist in Neurodermitis sein muss, ganz im Gegenteil. Aber ich war halt einfach dankbar, dass sie mich so an die Hand genommen hat und dann gesagt hat, so, du machst jetzt dies und das und du gehst jetzt dahin. Weil das hätte ich jetzt nicht gewusst oder also zu dem Zeitpunkt habe ich mich damit noch nie beschäftigt. Und deswegen finde ich, ist man halt da einfach bei einem Facharzt besser aufgehoben.
Ja, das ist sicher richtig. Okay, da könnten wir alleine jetzt wieder ganz lange mit dir über die Neurodermitis reden. Ich würde aber mit dir noch gerne über zwei Themen sprechen. Ein paar haben wir jetzt eh schon angesprochen. Ja, über das Thema Verpflegung, Ernährung bei Kindern. Da können wir natürlich jetzt auch wieder einen eigenen Podcast zu aufnehmen. Aber ich wollte einfach mal so die Themen jetzt mal so grob schon mal ansprechen. Ich habe da so auch ein bisschen auf deinem Profil rumgestöbert und du hast ja vorhin auch schon das Thema Mineralöl erwähnt und Mineralöl ist ja in verschiedenen Dingen drin, in Kosmetika, aber eben auch in Nahrungsmitteln und zum Beispiel in Reis oder in Haferflocken oder in sowas. Und ja, da wollte ich jetzt auch nochmal fragen, wie kann ich diese Lebensmittel vermeiden oder erkennen und warum ist denn das Problem, wenn mein Kind Mineralöl isst in Form von zum Beispiel Haferflocken?
Genau, also Mineralöl ist ja per se nicht in den Lebensmitteln enthalten, sondern in der Verunreinigung, die einfach durch verschiedene Prozesse entsteht. Zum Beispiel Kakaobohnen werden in imprägnierten Säcken, die wasserabweisend sind, gesammelt und werden dann eben gelagert. Und dadurch kann es eben sein, dass diese Imprägnierung, die erdölbasiert ist, dann auf die Kakaobohnen übergeht. Oder jetzt zum Beispiel auch bei Oliven oder so, die Förderbänder oder generell alle Förderbänder, Erntemaschinen, alles muss geschmiert werden und geölt werden, damit es am Laufen hält. Und das ist halt dann ein Beiprodukt quasi, das ins Lebensmittel übergeht. Da sind manche Produkte mehr belastet und manche weniger. Als zweite Eintragsquelle kommt hinzu, dass viele Druckerfarben Mineralöl enthalten und jetzt zum Beispiel bei Bäckertüten oder auch verschiedenen Verpackungen aus Papier kann es dann eben bei längerer Lagerung übergehen. Die einzig sichere Barriere ist der Aluminiumbeutel, deswegen sind auch die meisten Babybreie in Aluminium verpackt, weil da kann dieses Mineralöl nicht emigrieren. Was natürlich zu empfehlen ist, ist, lasst niemals Tiefkühlsachen in der Packung auftauen und zum Beispiel Lebensmittel, die lange haltbar sind und trocken, die haben eine besonders große Gefahr, wie zum Beispiel Speisestärke, Haferflocken, Cornflakes, Mehl, so Dinge, die man eben lange aufbewahrt, die auch lange in dieser Packung sind, die würde ich immer umfüllen in ein Glas, weil Glas ist auch eine sichere Barriere. Und genau, das bietet sich eben an. Jetzt ist es so, dass es sind ja zwei Lager und da habe ich mich schon oft in die Brennnesseln gesetzt, wenn ich danach gefragt werde, ob ich denn selber koche oder Babygläschen bevorzuge. Ich persönlich würde immer zu Babygläschen greifen, denn ich kann selber gar nicht garantieren, auch wenn ich mich noch so bemühe, die tollsten Bio-Lebensmittel zu kaufen, wie die vorher gelagert wurden. Und da geht es dann in erster Linie nicht nur um Mineralöl, sondern da geht es auch noch um andere Sachen, die da drin sein könnten. Und das gibt, also das ist so weit ausgeholt, aber es gibt in vielen Regionen Deutschlands Fueldumping, was bedeutet, dass Flugzeuge, die in Notsituationen kommen, Kerosin ablassen müssen. Da gibt es verschiedene Richtlinien, wo sie das nur dürfen, nicht in eng besiedelten Gebieten und auch nur in einer gewissen Höhe. Nichtsdestotrotz kann es natürlich sein, dass ein wenig bisschen, was nicht vorher verdunstet, auf irgendwelchen Äckern landet, weil wie will man denn das kontrollieren? Kann man nicht so. Mhm. Jetzt kann es natürlich sein, und das kommt auch durch die Erde natürlich vor, dass zum Beispiel eine Karotte Benzol enthält. Benzol ist auch das, was man an der Tankstelle einatmet, wenn man tankt und was eben aufs Nervensystem wirkt, was auch nicht gut ist. Aber so, jetzt hat natürlich der Herr Hipp zum Beispiel, der garantiert mit seinem Namen dafür, dass er die ganzen Richtwerte einhält und dass er eben da die bestmöglichste Qualität hat. So, der wird ja streng kontrolliert. Wenn ich jetzt meine Bio-Karotte zu Hause koche, da hat die keiner kontrolliert, ob die jetzt astrein ist oder nicht. Deswegen habe ich für mich beschlossen, ich gehe lieber auf Nummer sicher, auch wenn auch die verarbeiteten Sachen nicht 100% astrein sind, weil das kann einfach keiner, weil da so viele Einflüsse sind. Das heißt auch, wie lagere ich eine Pastinake? Ist die lichtgeschützt gelagert worden oder nicht? Wenn sie nicht lichtgeschützt gelagert wurde, kann die auch wieder verschiedene Stoffe entwickeln, die nicht so toll sind oder kalt. Und das sind so viele Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann. Bei einem Babygläschen kann ich mir sicher sein, dass die Gesetze, die Richtwerte eingehalten werden müssen und zumindest nicht überschritten werden dürfen. Das heißt jetzt nicht, dass die auch alle super gut sind oder dass sie auch sensorisch und geschmacklich gut sind, aber ich persönlich fühle mich einfach wohler damit, weil ich weiß, okay, da wird halt was kontrolliert. Ich selber kann das nicht. Also ich habe ja leider kein Labor zu Hause und deswegen setze ich halt eben ja auf verarbeitete Produkte für das Kind. Aber bei uns haben die eh mal relativ früh dann auch vom Tisch mitgegessen und somit hat sich das Thema dann auch erledigt, weil da kann ich sie einfach nicht steuern. Also die haben dann auch einfach das gegessen, was wir gegessen haben, und ich bemühe mich natürlich immer, die beste Qualität für uns alle zu haben, aber das heißt auch nicht zwingend, dass es Bio sein muss, auch konventionelle Produkte können gut sein, aber das sind so die Punkte, auf die ich achten würde.
Ja. Und wenn die Kinder dann am Familientisch mitessen, dann muss ich mich ja damit auseinandersetzen. Ich muss ja Teller, Becher, Fläschchen und so weiter einkaufen für die Kinder. Mhm. Da habe ich jetzt gesehen, da machst du gerade auch wieder aufmerksam auf dein Profil. Worauf sollte ich denn da achten? Also muss ich zum Beispiel noch auf BPA in Deutschland achten, also Bisphenol A, oder ist das nirgendwo mehr drin? Oder was wären jetzt so wichtige Hinweise?
Genau, also BPA ist seit 2011 für Babyprodukte verboten in Deutschland. Die heißt aber nicht, dass wir nicht damit in Berührung kommen, weil es gibt einfach viele Dinge im Handel, die BPA immer noch enthalten, wie zum Beispiel Käseverpackungen oder Konservendosen sind mit Expositat beschichtet, was auch BPA enthalten kann. Und da gibt es so verschiedene Eintragsquellen. BPA wirkt hormonell, ist hormonell wirksam, es ist ein Weichmacher und es ist tatsächlich, es gibt mehrere Studien, dass Kindergartenkinder, die respektive maximal 6 sind, in Deutschland Weichmacher im Blut haben, die seit 2011 verboten sind. Das heißt, nach ihrer Geburt haben sie die aufgenommen, die aber nach dem Verbot war. Also das ist halt einfach in der Welt und in unserem Umkreis. Es gibt viele Sachen, die man auch vielleicht noch von Geschwisterkindern zu Hause hat, die dann zum Beispiel diese Weichmacher noch enthalten. Diese Weichmacher sind auch in medizinischen Produkten zum Beispiel enthalten. Es sind dann andere, es ist einfach Kunststoff, der nicht spröde ist oder der biegsam sein muss diese Weichmacher enthalten. Und das kann auch Kanülen, Schläuche etc. Es ist halt leider einfach überall. Das lässt sich auch nicht vermeiden oder es gibt auch noch nicht wirklich Alternativen. Aber um jetzt nicht zu weit auszuschweifen, deswegen rate ich einfach auf Edelstahl und Glas zu setzen. Glas ist für mich das hygienischste und reinlichste und Beste für die Gesundheit. Es ist vielleicht nicht in erster Linie für die Umwelt, weil Glas hat ja auch hohe Transportkosten, hohen CO2-Ausstoß und auch die Herstellung ist natürlich aufwendig. Aber es ist jetzt theoretisch das Beste. Wenn das Baby die Flasche selber halten will, bieten sich Edelstahlflaschen an. In Plastik ist zwar kein BPA mehr enthalten, aber es ist so unfassbar viel Mikroplastik in den Getränken, die das lässt sich auch nicht vermeiden. Das ist einfach ein natürlicher Abrieb und auch durch Wärme löst sich das. Und dann sind da so viele Mikroplastikpartikel, dass es wirklich einem schlecht wird. Also in einem Wasserkoch-Wasservorgang sind bis 2.000 bis 3.000 Partikel. Es gibt auch Messungen, die sagen 30.000. Also das muss man sich vorstellen. Und das geht ja dann auch durch unseren Urin wieder in die Abwässer. Das essen die Fische und am Ende essen es wieder wir. Also das ist halt ein Kreislauf. Und deswegen würde ich tatsächlich, und das haben wir auch, und das ist auch wirklich gut, die Investition ist zwar erstmal eine höhere, weil eine Glasflasche oder eine Edelstahlflasche halt so zwischen 8 und 14 Euro kostet. Es gibt aber auch von den Eigenmarkenflaschen für 3 Euro aus Glas. Aber wir haben immer noch die Flaschen vom ersten Kind in Gebrauch beim dritten. Und das zahlt sich also aus, weil eine Plastikflasche, die kriegt mikrofeine Haarrisse, da setzen sich Keime und Bakterien an, die sollte man halt nach spätestens 3 Monaten auswechseln. Und noch dazu diese Mikroplastik-Thematik. Und wenn ich mir das hochrechne, dann habe ich schon nach drei Zyklen, also 3 Quartalen, so viel ausgegeben für Plastikflaschen wie für meine Edelstahlflasche, die ich noch Jahre verwenden kann.
Okay, verstehe. Ja, und also wirklich auch, was du jetzt gerade nochmal gesagt hast, also ich glaube, viele haben ja tatsächlich noch Plastikflaschen zu Hause, aber die dann wirklich nicht länger als 3 Monate verwenden, wenn man schon auf Plastikflaschen zurückgreift.
Genau, also natürlich, man sieht es halt auch nicht immer, aber bei offensichtlichen Beschädigungen oder eben starkem Gebrauch sollte man sie wirklich spätestens nach 3 Monaten austauschen, weil man diese Risse nicht sehen kann, aber da setzen sich eben diese Keime und Bakterien an und das kann dann eben auch gesundheitliche Auswirkungen haben zu der Mikroplastik-Thematik.
Und jetzt hast du ja gesagt, Glas ist super oder Edelstahl. Was hat es denn mit diesem ganzen Bambus-Hype auf sich? Die sieht man ja jetzt überall, so Kindergeschirr aus Bambus oder Kaffeebecher aus Bambus oder so.
Genau. Also das ist so eine Sache. Es gibt ja verschiedene Formen von Kindergeschirr. Es gibt das Melamingeschirr, das sollte aber nicht über 70 Grad erhitzt werden oder heißere Speisen eingefüllt werden, weil dann löst sich dieser Stoff aus dem Geschirr und das ist wirklich nicht gut für die Gesundheit. Das wissen viele leider nicht. Mhm. Also auf keinen Fall in die Mikrowelle oder heiße Sachen einfüllen. Und bei diesen ganzen Kunststoffen oder Bambus, es ist immer ein Kunststoff, weil es muss irgendeine Melasse aus diesen Reisfasern, Bambusfasern etc. muss eine Melasse gemacht werden, damit es eben dann zu irgendwas geformt werden kann. Und es ist nicht, das ist Greenwashing, es ist kein Naturstoff. Es ist natürlich die Basis oder Ausgangsbasis ist ein Naturstoff, aber es ist trotzdem ein Kunststoff, weil er wird künstlich hergestellt. Und da wird auch oft der Verbraucher irregeführt und das ist halt so, dass diese Stoffe auch irgendwelche Kleber oder wie sagt man das, Harze oder irgendwas benötigen, damit sie eben in der Form bleiben und davon rate ich komplett ab. Also ich würde bei Babygeschirr immer auf Porzellan setzen, auf Keramik, Glas oder auch bei Erwachsenen natürlich auch, oder Edelstahl. Edelstahl geht nicht kaputt, das hat den Vorteil, dass es eben auch langlebig ist, das kann ein Kind auch mal runterschmeißen, es gibt in Edelstahl alles, von Bechern über Teller, Schüsseln, alles. Oder eben auch Glas. Es gibt verschiedene französische Hersteller, die auch ein Glas herstellen. Das kann man sogar runterschmeißen, weil es so dick ist, da passiert nichts. Also das kann auch auf eine Fliese fliegen und das passiert nichts. Eher der Fliese als dem Glas. Und ich habe meinen Kindern immer wenn die Zähne durch waren, Edelstahllöffel gegeben und habe denen ganz normal unsere Schüsseln, Porzellan- und Keramikschüsseln gegeben.
Die lernen dann ja auch damit umzugehen. Ja.
Genau.
Ja, okay, voll gut zu wissen. Und jetzt habe ich noch ein letztes Thema mir aufgeschrieben für heute. Übrigens nebenbei bemerkt, du solltest ein Buch schreiben. Ich würde sofort kaufen, weil
süß, danke.
Ich die ganze Zeit, ich muss das alles mir aufschreiben und merken. Aber man findet ja Gott sei Dank auch ganz viel schon auf deinem Profil. Das nächste, was wir haben, ist, ich muss das Geschirr abwaschen, ich muss die Wäsche meiner Kinder waschen und so weiter. Und wir haben ja gerade schon so ein bisschen auch angesprochen, das ist auch ganz wichtig, wenn es jetzt mal um das Thema Neurodermitis geht, aber auch allgemein für unsere Natur und unsere Umwelt. Wahrscheinlich sind es jetzt ähnliche Dinge, auf die ich achten sollte, wenn ich Waschmittel oder Haushaltsmittel oder Putzmittel kaufen sollte, oder? Also auch hier einfach auf Nanopartikel, Mikropartikel verzichten. Ich habe bei dir im Profil auch gesehen, kolloidales Silber, womit ich mich jetzt zum Beispiel selber noch gar nicht beschäftigt habe. Was sind so Dinge, worauf ich da achten kann?
Genau. Mhm. Also Putzmittel, da setze ich tatsächlich in den meisten Fällen auf naturbasierte Putzmittel. Es gibt aber auch zum Beispiel von DM, von der Eigenmarke, ein Putzmittel, das hat Bittrex. Das heißt, die Kinder nehmen einen Schluck im Fall der Fälle im Worst Case und sie das aufschrauben und die spucken es sofort aus und da sind auch keine schädlichen Inhaltsstoffe drin. Mhm. Viele Putzmittel enthalten ja wirklich giftige Inhaltsstoffe und da habe ich auf meinem Blog auch mal eine Zusammenfassung gemacht mit diesen ganzen Deklarationen von diesen Warnhinweisen, weil viele sehen die, wissen aber gar nicht, was das heißt. Und zum Beispiel der implodierende Körper bedeutet ja, dass das krebserregende Erbgut verändern, DNA-schädigend ist und es gibt durchaus Backofenreiniger und solche Geschichten, die das enthalten. Und da muss man sich halt fragen, möchte man da sowas im Haushalt haben? Nein, möchte ich nicht. Möchte ich nicht mit Kindern und möchte ich auch nicht, wenn ich keine habe. Deswegen würde ich da mich einfach mal reinlesen und schauen, was heißen eigentlich diese Warnhinweise. Und dann gibt es so viele tolle, das sind keine Bio-Putzmittel, weil ich glaube, Bio-Putzmittel im klassischen Sinne gibt es jetzt irgendwie, doch, gibt es eigentlich schon, aber ja, also es wird nicht so deklariert als Bioputzmittel, aber ja. Es gibt viele Mittel, die eben auf natürlicher Basis zum Beispiel Zitronensäure verwenden, um Kalk zu lösen und Dinge, die man halt auch wirklich im schlimmsten Fall das runterschlucken könnte, weil es jetzt nicht so dramatisch ist. Es schmeckt vielleicht nach Seife, aber es ist jetzt nicht so schlimm und da bietet der Markt heute sehr, sehr viel. Also da hat man wirklich ganz viele Optionen und da würde ich mich einfach mal gut reinlesen. Was ganz wichtig ist, ist bei Waschmittel, es gibt viele Waschmittel, die enthalten Stoffe, die nicht so toll sind. Da würde ich mich wirklich gerade in Bezug auf die empfindliche Kinderhaut wirklich gut informieren und reinlesen, weil da gibt es einfach viele halogenorganische Stoffe oder Bleichmittel und Komplexe, die man meiden kann und die es auch einfach zu meiden sind. Und da bietet der Markt wirklich heutzutage richtig, richtig viel.
Ja, und
aber genau, Entschuldigung, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, weil das wissen viele nicht. Ich wasche gerade wegen auch der Neurodermitis alle Sachen dreimal vor der ersten Nutzung. Ich wasche die zweimal ohne irgendwelche andere Wäsche. Also ich sammle die neuen Sachen und wasche die dann zweimal ohne alte Wäsche quasi und dann wasche ich sie zum dritten Mal mit der normalen Wäsche mit, weil dann sind schon mal die schlimmsten Stoffe ausgewaschen, aber erst nach 46 Wäschen ist ein Teil mit den Stoffen komplett frei, die auswaschbar sind. Heißt aber noch nicht, dass es dann schadstofffrei ist, weil es kann immer noch welche enthalten, die eben nicht auswaschbar sind. Und gerade für Neurodermitis-Kinder oder empfindliche Haut ist es ratsam, keine schwarzen, dunkelblauen oder dunkelgrauen Sachen zu kaufen, weil da sind die Färbemittel am aggressivsten und die bluten ja auch aus. Jeder kennt es bei der Jeans zum Beispiel.
Ja.
Und es gibt viele Stoffe, das ist auch ein Fass ohne Boden, was man bei Bekleidung achten muss und vor allem bei Babykleidung. Das geht weiter mit Regenhosen, Matschklamotten, mit den wasserabweisenden Imprägnierungen von Kinderschuhen. Kinderschuhe ist ja auch so ein Thema. Das ist Pest gegen Cholera. Aber man findet immer irgendeine Lösung und es gibt immer irgendeinen Weg. Aber ja, also da würde ich tatsächlich auch gerade, wenn man anfällige Kinder hat, verstärkt drauf achten. Auch zum Beispiel nicht knitterfrei, keine pappigen Aufdrucke, am besten gar keine folierten oder Aufdrucke, die irgendwie auf diesen Kleiderstücken sind, weil die enthalten dann auch wieder Weichmacher. Deswegen würde ich immer möglichst neutrale und einfarbige Sachen nehmen und neutrale Farben. Aber wir kaufen jetzt auch nicht nur Bio-Baumwolle und normale Kleidung. Wir kaufen auch von den ganzen großen einschlägigen Firmen. Ja. Aber selbst die haben ja eigentlich schon den Großteil der Kinderklamotten in Bio-Baumwolle.
Man möchte ja bei dir bei jedem Wort, was du sagst, möchte man mitschreiben. Aber wirklich, also es ist super viel oder fast alles, was wir jetzt besprochen haben, ist auf deinem Profil nachzulesen. Du hast ganz viele Highlight-Stories, wo man das alles nochmal angucken kann, wo es um Mikroplastik geht, um Nanopartikel, um Mineralöle, um Babyernährung, um Babygeschirr, um Sonnenschutz. Also da gibt es ganz viel und ja, ich kann dich nur zu ermutigen. Also ich bin die Erste, die dein Buch kaufen würde.
Das ist so nett, danke.
Nein, wirklich, Susanne, es ist einfach so wertvoll. weil man einfach merkt, dass du dich so ausgiebig mit den Themen beschäftigt hast. Du bist auch überhaupt nicht dogmatisch, sondern du schaust auch einfach, was ist pragmatisch, aber was kann ich vermeiden? Und ich finde, da kann man einfach wahnsinnig viel von dir lernen. Und wie gesagt, ich habe wirklich die letzten beiden Tage komplett auf deinem Profil verbracht und habe so viel dazulernen können, weil du da einfach dich, also man sieht einfach, dass du dich damit sehr viel Leidenschaft und Expertise mit diesen Themen auseinandersetzt.
Ja, es umfasst halt einfach auch ein gewisses Wissen, was ich mir über die Zeit angelesen habe, um viele Sachen für einen einsortieren zu können. Das werde ich nämlich auch oft gefragt. Wie kannst du denn eigentlich damit leben? Wie kannst du überhaupt noch rausgehen an die Luft zum Atmen? aber viele Sachen, und das ist auch was, was mich ganz oft stört, werden dem Verbraucher oder den Laien oder den Menschen einfach nicht in Relation gesetzt, um das halt irgendwie für sich selbst einsortieren zu können. Das ist jetzt zum Beispiel, ja, das ist ein ganz anderes Thema, aber das geht mir, wenn ich mich mit Asbest beschäftige, oft so, was heißt denn das, eine Faser kann tödlich sein? Und das sind halt so Dinge, wo ich denke, dass ich halt vielleicht das nochmal für meine Leser ein bisschen anders aufarbeiten kann, weil ich halt ein bisschen anders in Relation setzen kann durch das, dass ich mich schon so lange und viel damit beschäftigt habe. Und das ist eben aber auch für mich wichtig, dass ich das auch immer wieder betonen möchte, dass ich halt niemanden jetzt da irgendwie missionieren will, sondern ich versuche halt nur Denkanstöße zu geben und den Leuten, die eben gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen in dieser Vielzahl an Informationen und Flut, irgendwie eine Möglichkeit zu finden, da für sich einen Weg zu finden oder auch irgendwie einen Ansatz zu finden, wo fange ich an und was ist für mich persönlich auch wichtig, weil es gibt viele, die achten auf dies und nicht auf das und andersrum. Ja.
Aber ich ja auch denke, das ist ja okay, man kann vielleicht nicht überall anfangen, sondern also man muss ja nicht sagen, oh, das aber alles richtig machen schaffe ich ja nicht, sondern man kann ja einfach mal bei einem Thema anfangen, was einem wichtig ist, genau, oder was einen interessiert und schon mal zu versuchen, dann das Thema zu optimieren.
Genau.
Ja. Susanne, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise. Ich verlinke das alles. Ich verlinke auch CodeCheck, genau was du empfohlen hast, und sonst geht einfach auf Susannes Profil und schaut euch das alles an. Da kann man wirklich viel, viel lernen.
Vielen Dank, Nicola, für das nette Interview und herzlichen Dank, dass ich dein Gast sein durfte.
Das war mein Interview mit Susanne von So Natürlich. Ich hoffe, du konntest mindestens genauso viel lernen. Also ich hatte vor allem den Effekt, dass ich bei den einzelnen Themen immer mehr gemerkt habe, was für große Welten sich dahinter auftun und wie viel mehr ich noch lernen und wissen kann zu den einzelnen Themen. Natürlich hat man nicht immer die Zeit und die Muße. Ich kann dir aber einfach wirklich nur ans Herz legen, zu Susanne aufs Profil zu gehen. Sie hat das alles wunderbar aufbereitet. Es sind tolle Highlight-Stories dabei. Und ich bin, wenn ich jetzt einkaufen gehe, mit der CodeCheck-App bewaffnet und fühle mich schon mal ein bisschen sicherer. Dieses Thema wird sich nicht von heute auf morgen erschließen. Es sind einfach viele Begriffe, viele, viele Welten, die man hier genauer kennenlernen kann. Aber ich möchte dich nur dazu ermutigen, einfach damit anzufangen und bei dem nächsten Produkt, was du für dein Kind kaufst, ein bisschen genauer zu überlegen, was du da eigentlich kaufst. Ich hoffe jetzt, dass dir die Folge gefallen hat. Wie immer freue ich mich über Bewertungen. Wie ich von euch erfahren habe, ist das gar nicht so einfach. Wenn ihr nicht weißt, wie ihr mir eine Bewertung gibt, einfach in der Podcast-App ganz runterscrollen, also alle Folgen runterscrollen, und dann erscheint das Bewertungskästchen und du kannst da Sterne verteilen oder mir einen Kommentar hinterlassen. Da freue ich mich immer sehr. Und jetzt hoffe ich, dass es dir gefallen hat heute mit uns, und ich sage bis zum nächsten Mal, deine Nicola.